Der Ärztekodex hat sicher das Bewusstsein geschärft, sich kritisch mit der Frage der Ökonomisierung in der Medizin auseinanderzusetzen. Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, der bisher nicht gegangen war. Dennoch ist es, und ich kann das aus eigenen Klinikerfahrungen aus unterschiedlichen Positionen und auch leitenden Positionen sagen, ist es nach wie vor extrem schwierig, sich der vorgesetzten betriebswirtschaftlichen Krankenhausleitung zum Beispiel zu widersetzen, wenn man zum Beispiel unter Druck gesetzt wird dahingehend, dass wenn man sich nicht so oder so einordnet, die nächste zu besetzende Arztstelle eben gestrichen wird.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Innere Medizin. Mein Name ist Anushka Wasner, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Heute geht es hier um den Ärztekodex. Was ist der Ärztekodex? Warum braucht es so etwas? Und was kann ein solcher Kodex für Ärztinnen und Ärzte leisten? Als Gesprächspartnerin freue ich mich sehr, Frau Professor Dr. Petra Maria Schumm-Dräger begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und ärztliche Direktorin eines Zentrums für Innere Medizin in München. Bis 2016 war sie außerdem Leiterin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Angiologie am Klinikum Bogenhausen in München und sie war 2016-2017 die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Liebe Frau Professor Schumm-Dräger, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen konnten, für uns und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich.
Ganz herzlichen Dank, Frau Wasner. Es macht mir große Freude, dass ich heute mit Ihnen ein Gespräch führen darf und wir doch, ich denke, weiterhin ein wichtiges Thema zusammen diskutieren werden. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier zusammen sind und ich würde gerne anfangen, sozusagen ganz von vorne, um ein paar Eckpunkte zu bekommen. Da Sie ja, wie ich weiß, schon sehr früh eine der Initiatorinnen oder die Initiatorin der Initiative zum Ärztekodex waren, können Sie uns da bestimmt vieles wirklich aus erster Hand berichten. Und meine erste Frage ist, wann und warum wurde der Ärztekodex entwickelt? Wer war die treibende Kraft hinter der Idee und worum ging es den Beteiligten dabei?
Wir haben den Ärztekodex Medizin vor Ökonomie 2017 etabliert und zu diesem Jahr auch im Deutschen Ärzteblatt publiziert. Wie Sie wissen, über die letzten vielen Jahre ist die Ärzteschaft immer mehr unter Druck geraten, ihre Patientenversorgung, betriebswirtschaftlichen Nutzenoptimierungen in Klinik und Praxis unterzuordnen. Das Ganze hat sich mit der Einführung der Fallpauschalen im Jahre 2002, 2003 begonnen zu entwickeln und ist dann über die gut 20 Jahre immer deutlicher geworden. Und es ist eben eine Entwicklung, die es wirklich notwendig macht, dem Ökonomisierungsprozess eine auf ärztlicher Ethik beruhende Haltung im Arbeitsalltag zu bieten, dem Prozess dieser Ökonomisierung, Medizin mehr in den Hintergrund und Ökonomie mehr in den Vordergrund zu rücken, wirklich entgegenzutreten. Und Sie haben gesagt, gut, ich habe wirklich da sehr engagiert in meiner Zeit im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und als Vorsitzende und Präsidentin der Gesellschaft mich dafür eingesetzt, einen solchen Ärztekodex zu entwickeln, zu etablieren und mit sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen, primär von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, dann auch eben dieses Papier verfasst und publiziert, was letztlich, um es in einem Satz zu sagen, dazu dienen soll, dass Ärztinnen und Ärzte eine Sicherheit, ein Rückhalt vermittelt wird, dass sie sich im Alltag auf diesen Ärztekodex berufen können, wenn sie ihre Entscheidungen im wirklich wissenschaftlich-medizinischen Sinne und nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten treffen wollen.
Vielleicht können Sie ja mal ein paar der wichtigsten Inhalte des Kodexes nennen, dass man mal eine Idee bekommt für die, die es nicht kennen.
Ein ganz wichtiger Kernpunkt ist, dass der Ärztekodex klar formuliert, dass wir Ärztinnen und Ärzte unsere ärztliche Heilkunst immer so ausüben, dass wir nicht von wirtschaftlichem Druck, von finanziellen Anreizsystemen oder ökonomischen Drohungen zu einer anderen Entscheidung wie einer primär für den individuellen Patienten wichtigen medizinischen Entscheidung diese zugrunde liegen muss und wir uns niemals von unserer Berufsethik und den Geboten der Menschlichkeit abwenden. Das heißt, dass wir immer für den Patienten entscheiden, ohne primär die Ökonomie zu sehen, sondern die medizinischen Inhalte in den Vordergrund rücken und uns auch in keiner Weise beeinflussen lassen, dies anders zu machen und die Indikation für Diagnostik und Behandlung von Patienten immer primär medizinisch und für den Patienten als Mensch ausgerichtet sein muss.
Das sind ja elementar wichtige Inhalte, die für jede Ärztin, für jeden Arzt eigentlich Wegweiser sein sollten. Also davon gehe ich auch aus. Aber trotzdem haben Sie ja von dem Widerspruch gesprochen, vor dem viele Ärztinnen und Ärzte stehen. Was glauben Sie denn, ich frage jetzt mal ein bisschen provokativ, wie viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben denn schon mal von dem Kodex gehört und kennen auch seine Inhalte? Was glauben Sie?
Ich denke, es sind schon sehr viele inzwischen und dies nicht zuletzt deshalb, da nicht nur die Publikation im Ärzteblatt 2017 für die Ärztinnen und Ärzte lesbar war, sondern weil sehr viele Veranstaltungen, viele Symposien bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin beim Jahreskongress auch in den Folgejahren zu diesem Thema stattgefunden haben. Viele weitere Publikationen und kleinere Bekanntmachungen und Diskussionen und auch weil sich dem Ärztekodex ja nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin verpflichtet fühlt, sondern im Prinzip alle Schwerpunktgesellschaften der inneren Medizin, aber auch viele weitere Fachgesellschaften, auch chirurgische und weit darüber hinausgehend auch Gynäkologie und ganz viele andere Gebiete der Medizin hinter dem Ärztekodex stehen mit ihrer Fachgesellschaft, vielfach auch mit den Berufsverbänden, weil die Bundesärztekammer und die Landesärztekammern sich diesem Kodex angeschlossen haben und das ja auch publiziert wird bzw. kommuniziert wird. So denke ich, dass schon viele Ärztinnen und Ärzte darauf aufmerksam geworden sind, durchaus auch den wesentlichen Inhalt dieses Ärztekodex kennen. Und das wird vielleicht eine Ihrer nächsten Fragen sein. Die Frage ist, wie viel Sie davon wirklich profitieren. Aber dass die Kenntnis da ist, da denke ich, ich habe jetzt keine exakten Zahlen, es hat, glaube ich, keiner, aber doch, dass ein sehr, sehr großer Teil von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland und darüber hinaus auch in Österreich und in der Schweiz und vielleicht doch auch beginnend jetzt in den europäischen Ländern Kenntnis von dieser Initiative hat.
Genau. Ja, Sie haben es vorausgeahnt. Natürlich liegt die Frage auf der Hand, welchen realen Impact hat der Kodex für Ärztinnen und Ärzte? Der Text ist ja juristisch nicht verbindlich, also ich kann mich darauf nicht berufen. Also wie kann der Kodex ganz real Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus oder auch im ambulanten Bereich dabei unterstützen, dass sie ihre Arbeit nach ethischen Gesichtspunkten ausführen und nicht von der Ökonomisierung dominiert werden? Wie geht das?
Das ist eine ganz wichtige und auch, ich denke, entscheidende Frage, die Sie stellen, aber auch die schwierigste, denn das Ziel des Ärztekodex, wirklich die Ärzteschaft insgesamt zu unterstützen, sich wirklich Medizin vor Ökonomie über die Tür zu schreiben und jeden Tag auch so handeln zu können, dass sie nicht von ökonomischem Druck bewegt, andere Entscheidungen wie primär medizinisch motivierte Entscheidungen treffen, das ist ja für unseren Beruf ganz entscheidend. Der Ärztekodex hat sicher das Bewusstsein geschärft, sich kritisch mit der Frage der Ökonomisierung in der Medizin auseinanderzusetzen, früher vielleicht auch zu erkennen, wo die Fallstricke sind und sich durchaus auch standhafter aufzustellen, sowohl in der Klinik als auch in der ambulanten Medizin, eben immer den Patienten und die medizinische Entscheidung zuerst zu sehen. Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, der bisher nicht gegangen war. Dennoch ist es, und ich kann das aus eigenen Klinikerfahrungen, aus unterschiedlichen Positionen und auch leitenden Positionen sagen, ist es nach wie vor extrem schwierig, sich der vorgesetzten betriebswirtschaftlichen Krankenhausleitung zum Beispiel zu widersetzen, wenn man zum Beispiel unter Druck gesetzt wird, dahingehend, dass wenn man sich nicht so oder so einordnet, die nächste zu besetzende Arztstelle eben gestrichen wird oder es wirklich zu Dingen kommt, die ja dann auch die verantwortungsvolle Arbeit erheblich erschweren in der Klinik zum Beispiel, überhaupt den Betrieb vernünftig aufrechtzuerhalten und auch gute Medizin zu betreiben, einfach mit ausreichend Personal und allem, was man dazu braucht. Es ist in diesem Zusammenhang noch viel Arbeit zu leisten. Wir haben noch einen Weg vor uns, weil die wissenschaftliche Fachgesellschaft und die Berufsverbände können nicht ausreichend, sie können Rückhalt geben, aber nicht ausreichend dafür sorgen, dass kein Arzt, keine Ärztin mehr hier ein Problem gerät.
Ja, das heißt, man kann sich die Situation ja gut vorstellen, ganz konkret, in welche Schwierigkeiten Ärztinnen und Ärzte geraten kommen. Und Sie sagen jetzt, es geht einmal um Awareness. Es geht auch darum, dass sich Ärztinnen und Ärzte wahrscheinlich dann in diesen Entscheidungen, wie sie in so Situationen damit umgehen, sich weniger alleine fühlen, wenn sie Fachgesellschaften hinter sich haben. Anlässlich des DGIM haben Sie mir aber auch im Gespräch erzählt, wir verlinken das Video auch später in den Shownotes, dass die Initiative Ärztekodex sich für das Jahr 2024 auf die Agenda geschrieben hat, Anlaufstellen, ganz konkrete, bei den Landesärztekammern einzurichten. Dabei geht es darum, Ombudsstellen, Clearingstellen einzurichten, die Ärztinnen und Ärzten, die in ihrer Klinik oder in ihrer ambulanten Einrichtung unter realen ökonomischen Druck leiden oder geraten, dass sie konkret Rückendeckung geben können nochmal. Sie stehen dazu jetzt mit der Bundesärztekammer im Gespräch. Ich formuliere es mal salopp, woran hängt's?
Das ist eine wichtige, aber jetzt etwas lang andauernde Geschichte. Wir haben schon sehr frühzeitig nach der Etablierung des Ärztekodex sehr positiven Rückhalt von der Bundesärztekammer bekommen, sehr großes Interesse, und sie hat sich dem Ärztekodex angeschlossen, so wie auch die praktisch meisten, eigentlich alle Landesärztekammern in Deutschland. Das ist schon einmal wunderbar. Aber wie Sie es gerade sehr schön zusammengefasst haben, es bedarf einer weiteren intensiven Unterstützung der Umsetzung der Inhalte. Und da waren eben diese Clearingstellen und Ombudsmänner, Frauen in Landesärztekammern angesiedelt oder sind das Ziel unserer Arbeit, eben gerade auch in diesem Jahr, dieses endlich umzusetzen. Wir möchten das schon länger. Ich weiß nicht genau zu beziffern, warum es so lange jetzt geht. Vielleicht sind doch gewisse politische Gründe manchmal ein bisschen Hemmschuh. Aber inzwischen sind wir guten Mutes, dass wir direkt mit den Landesärztekammern, auch mit Vortragsveranstaltungen, nochmals den Ärztekodex bekannter machen und tatsächlich diese Clearingstellen einrichten, die ja nicht zuletzt auch juristische, ethische Fragen mit den betroffenen Ärztinnen und Ärzten besprechen, Resilienzförderung vorantreiben könnten, aber eben überhaupt eine, das ist sicher auch eine originäre Aufgabe der Ärztekammer, eine Anlaufstelle zu sein für die in Not oder in Druck geratenen Ärztinnen und Ärzte in vor allem den Kliniken, aber auch in der ambulanten Medizin. Ich denke, wir werden es schaffen, über die vielen Bekundungen, dass das Interesse da ist, nun auch genau diesen Schritt zu gehen. Es ist natürlich immer mit einem Aufwand verbunden, auch für die Landesärztekammer, mit Personal und zusätzlichen Zeiten, die einzuplanen sind. Aber ich denke, es ist eine so originäre Aufgabe der Ärztekammern, dass man an dieser Umsetzung gar nicht mehr vorbeikommen kann.
Die Frage, wie der Kodex ganz real unterstützen kann, ist natürlich eine der naheliegenden. Ich würde es gerne mal sehr konkret machen. Es heißt im Kodex zum Beispiel, Zitat, man erkläre, dass wir, also die Ärztinnen und Ärzte, eine angemessene und wirksame Versorgung der Patienten stets unter dem uneingeschränkten Vorrang der medizinischen Argumentation gegenüber ökonomischen Überlegungen planen und durchführen werden. Welche Bedeutung hat dieser Satz für zum Beispiel eine Ärztin in einem von DRG-abhängigen Krankenhaus oder vielleicht in einem Augenarzt-MVZ, die offenbar mittlerweile gezielt Diagnosen stellen, um möglichst viele lukrative Augen-OPs zu machen, wie man sich erzählt? Was mache ich mit diesem Satz, der im Kodex steht, in der ganz konkreten Situation, wenn von mir erwartet wird, bestimmte Vorgaben zu erfüllen?
Genau das ist ja der Grund, warum diese Anlaufstellen in den Ärztekammern existieren müssen. Es ist, Sie haben vollkommen recht, in der unmittelbaren Tagesrealität extrem schwer. Ich habe vorhin ja selbst schon ein Beispiel genannt, von wegen die nächste Stelle wird gestrichen oder Ihr Vertrag wird nicht verlängert, oder da gibt es ja dann sicher viele Variationen sehr ungünstiger Aussagen, die auch dann die Personen in eine insgesamt sehr schwierige Situation bringen. Das ist nicht wirklich gelöst, und ich bin aber trotzdem überzeugt, dass durch den Ärztekodex, den wir haben, auch hier eine größere Sicherheit da ist. Die Ärztekammer, dieser Link, den ich jetzt schon ein paar Mal bemüht habe, fehlt noch in der Anlaufstelle. Aber wenn das zusammen wäre, müsste auch eine Rückkopplung von der Ärztekammer zu einem in der Klinik fordernden betriebswirtschaftlichen DRG-Verfechter zurückkommen können und sagen, okay, du kannst hier diese Ärztin, diesen Arzt nicht dazu bringen, jetzt die Indikation für die Operation so oder so zu stellen, die mehr der betriebswirtschaftlichen Vorteilsnahme der Klinik und nicht dem medizinischen Bedarf entspricht. Also da denke ich, wenn wir an diesem Punkt sind, der noch einmal ganz ein anderer wie die Fachgesellschaft, die Berufsverbände und so weiter wäre, hätten wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Auch in einem natürlich DRG-abhängigen Krankenhaus. Und wir werden das in der Zukunft sicher auch weiter diskutieren. Wir sprechen vielleicht noch über die Krankenhausreform. Aber es kann nicht sein, dass sich von der medizinischen Ethik entfernt, nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen Diagnostik und Behandlung betrieben wird, die nicht zugunsten, sondern an sich zu Ungunsten des Patienten und nur aufgrund der betriebswirtschaftlichen Komponente dann durchgeführt würde. Das kann nie Bestand haben und um sich da zu wehren, braucht man einfach diese Einrichtungen, wie wir sie genannt haben.
Ja, und auch diesmal haben Sie meine Frage vorausgeahnt. Sie ist einfach naheliegend. Wie ist der Ärztekodex denn jetzt eigentlich vor dem Hintergrund der Krankenhausreform zu betrachten? Machen diese neuen Entwicklungen und die Krankenhausreform den Ärztekodex vielleicht so ein bisschen überflüssig?
Der Ärztekodex Medizin vor Ökonomie ist wichtiger denn je, auch im Lichte dieser Krankenhausreform. Man hätte sich es anders gewünscht und es ist natürlich wirklich dringend eine Krankenhausreform notwendig. Nur wenn man sich im Einzelnen das anschaut, was jetzt als Papier und Diskussionsbasis verfügbar ist, so ist erstens kein Cent mehr im Topf. Aber die Fallpauschalen, die DRGs, sind weiter vorhanden. Sie sind ja in keiner Weise abgeschafft. Es kommt nur zu einer neuen Verteilung mit einer Vorhaltepauschale und aber weiter existierenden DRGs und vielen Schritten mehr, die alle die Ökonomisierung in einem Ausmaß erhalten, dass wir wirklich nichts gewonnen haben und auch die DRGs nicht verabschiedet haben. Das ist sehr, sehr bedauerlich, aber wichtiger denn je, jetzt die Inhalte des Ärztekodex, so wie wir es diskutiert haben, hochzuhalten und sie weiter in eine Umsetzung zu bringen, denn es wird nicht leichter für Ärztinnen und Ärzte werden, leider auch mit Blick auf die so viel berufene Verringerung der Bürokratisierung ist das Gegenteil eher zu erwarten. Und ich sag's, obwohl es nicht direkt das Thema ist, aber es ist so traurig, auch die Weiterbildung ist für die Ärztinnen und Ärzte auch mit dieser Krankenhausreform in keiner Weise berücksichtigt worden und nicht vorgesehen, was unfassbar ist, weil nun schließlich, das geht ja alles Hand in Hand, auch hier nur eine gute Medizin für unsere Patientinnen und Patienten betrieben werden kann, wenn wir erst einmal die Ärzte gut weiterbilden und in die Lage versetzen, überhaupt zu erkennen, was ist wichtig, was muss ich tun und so weiter. Da ist wirklich sehr großer Handlungsbedarf und um es nochmals zu sagen, Medizin vor Ökonomie, Ärztekodex bleibt extrem wichtig und sehr aktuell.
Ja, das heißt also, es muss weiter mit dem Kodex gearbeitet werden und es wird weiter mit dem Kodex gearbeitet, jetzt erst recht. Deswegen würde ich gerne an dieser Stelle auch nochmal genauer in die Vergangenheit gucken, quasi um für die Zukunft zu lernen. Mich interessiert, welche Hindernisse und Probleme hatten Sie denn bei der Etablierung des Kodex? Von welcher Seite haben Sie Unterstützung erfahren? Von welcher Seite hätten Sie sich mehr Unterstützung gewünscht, um es mal diplomatisch zu sagen?
Ja, das ist eine Frage, die nur diplomatisch beantwortet werden kann. Ich hoffe, ich bin dazu in der Lage. Es gab viele aus der Fachgesellschaft und den vielen genannten anderen Gremien gute Unterstützer, Ärztinnen und Ärzte, die auch schon lange in der Medizin sind, die sehr gut den Überblick haben und auch die Entwicklung, auch gerade in den Kliniken, über die Jahre mit den DRGs beurteilen und auch vor allem die schweren Nachteile bewerten konnten. Erstaunlich ist, dass selbst aus den eigenen Reihen und verschiedenen Schwerpunkte, wenn ich die innere Medizin nehmen darf, diejenigen wenigen, die keine Not durch die Einführung der DRG erleben mussten, sehr zurückhaltend waren, ob so ein Ärztekodex denn vonnöten ist. Das ist mehr die invasiv tätige, auch kardiologische Medizin oder aber auch letztlich diejenigen, die im operativen Bereich und eben in den wenigen Gebieten sind, wo Krankenhäuser und eben alle von der DRG-Dotierung profitieren. Das ist manchmal ein bisschen schade, hat sich aber alles einpendeln lassen. Natürlich sind die dann im weiteren Verlauf betriebswirtschaftlichen Vorgesetzten in Kliniken, die consultingmäßig die Dinge betreiben, keinerweise, sage ich mal, not amused, ein Plakat des Ärztekodex in ihrer Klinik hängen zu sehen oder auch eben das von Ärztinnen oder Ärztinnen zu hören. Was die Inhalte dieses Ärztekodex sind, das haben wir vorhin schon gesagt, das ist klar, da gibt es natürlich nur Kontra und es ist auch ziemlich enttäuschend, was von, sage ich mal, der politischen Seite an Reaktionen oder eben Nichtreaktionen gekommen ist. Da vielleicht einige Lippenbekenntnisse, aber in keiner Weise wirklich etwas, was die Dinge verbessert hätte. Oder jetzt, wie man es auch sieht mit dieser Krankenhausreform, die eigentlichen Ursachen dieser Problematik, die zu der Etablierung des Ärztekodex geführt hat, vom Tisch nehmen.
Wenn Sie sich den vergangenen Verlauf der Initiative anschauen, gibt es sonst noch was, was Sie vielleicht in der Zukunft anders anpacken würden? Woraus haben Sie etwas lernen können, vielleicht Erfahrungen gemacht?
Ich hätte mir, wenn ich zurückblicke, gewünscht, härter und schneller und mit auch mehr Druck an den Stellen, die wir jetzt noch nicht ganz im Griff haben und wo wir noch nicht das etabliert haben, voranzugehen und mache das jetzt, aber wir waren da vielleicht zu ruhig oder auch zu freundlich und haben nicht genug Druck dahinter gebracht, dass die wirklich auch zuständigen Personen da etwas mehr Konkretes auch dann tun als Worte.
Es gibt ja immer wieder Initiativen, dass Patienten mit einbezogen werden in Initiativen der Ärzteschaft. Wäre das an der Stelle möglich gewesen? Ist das etwas, was Sie vielleicht für die Zukunft sich überlegen könnten?
Also ich denke, wir können uns das für die Zukunft überlegen, für die Etablierung und für diese erste Zeit, die wir jetzt noch auf dem Weg mit den Landesärztekammern sind, mussten wir es auf ärztlicher Seite belassen und da ist die Kombination mit den Patientinnen und Patienten und Selbsthilfegruppen ein bisschen schwierig. Nicht, weil ich das nicht gerne fördern möchte, sondern aber um erstmal diese genannten Schritte zu erreichen. Ich würde im weiteren Verlauf unbedingt eine Ausweitung befürworten, Patientenschaft mit einbeziehen, weil man es ein bisschen trennen muss. Aber in der gesamten politischen Wirkung wäre es sicher sehr viel schlagkräftiger.
Manchmal kann man ja auch aus Erfahrungen von ganz anderer Richtung lernen. Das rundet vielleicht auch das Bild noch ein bisschen ab. Wie sieht es denn im europäischen Ausland aus? Stehen die Ärztinnen und Ärzte dort vor vergleichbaren Problemen? Und welche Art von Austausch haben Sie mit anderen europäischen Ländern?
Ich bin jetzt seit über 20 Jahren engagiert in der European Federation of Internal Medicine, was Europa komplett in vielen Aktivitäten zusammenführt, beziehungsweise die innere Medizin in den verschiedenen europäischen Ländern mit ihren Vertretern zu regelmäßigen Meetings und auch unterschiedlichsten Workshops und Kongressen führt. Schwierig ist, dass in den verschiedenen europäischen Ländern sehr unterschiedliche Bedingungen der Gesundheitssysteme vorliegen und wir jetzt ja nicht was pauschal sagen können, aber dass ganz sicher in der Mehrzahl der Länder mehr oder weniger ausgeprägt, aber in der Mehrzahl der Länder auch ein Problem der Ökonomisierung eine große Rolle spielt. Wir haben dies intensiv gerade jetzt im März diesen Jahres bei einem großen Treffen der Europäischen Internistenföderation diskutiert und werden im nächsten Jahr auch ein großes Symposium und auch Veranstaltungen in den einzelnen Ländern zu dem Thema machen, auch im digitalen Bereich, um besser evaluieren zu können, wie in den eben einzelnen Ländern die Situation ist und mit den Vertretern jeweils dann auch herauszufinden, wie viel man an Aktivität dann jeweils im Sinne des Ärztekodex dort entfaltet. Also das ist auf einem sehr wirklich positive, konstruktive Diskussion, auf einem guten Weg. Auch hat sich die European Federation of Internal Medicine, die EFIM, dem Ärztekodex angeschlossen. Also wir haben auch einen eben dann internationalen, europäischen Partner und wir werden da Schritt für Schritt und Land für Land weitermachen und aber auch im gesamten Kongress im März nächsten Jahres das im Symposium zusammenfassen und weiter besprechen.
Liebe Frau Professor Schumm-Dräger, was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen, die Sie nicht oder zu wenig supportet haben, bewusst oder unbewusst oder weniger bewusst oder mehr bewusst, was würden Sie denen gerne sagen?
Ich würde diesen Damen und Herren gerne sagen, dass Sie sich doch bitte mal vorstellen, dass aus Ihrer eigenen Familie vielleicht die Großmutter oder ein anderer Verwandter, der nicht vernetzt ist und in einer Klinik, so wie wir es gerade diskutiert haben, als Patientin oder als Patient behandelt werden muss, ob akut oder chronisch, genau zu diesen Konditionen angegangen wird. Ob es die orthopädische Operation oder ein anderer Eingriff ist, der wirklich nicht ganz indiziert ist. Sie hatten dieses Beispiel auch für die Augen gebracht und anderes. Dass Sie sich einfach überlegen, dass es mal die eigenen Leute, der eigene Freundeskreis ist, der genau von dieser Frage betroffen wird. Und dass es nicht nur Sie selbst in Ihrer so perfekten Situation gerade am richtigen Schwerpunkt oder in der richtigen medizinischen Ecke zu sitzen, wo gut DRG bezahlt wird, dass Sie aus dieser komfortablen Ecke einmal herauskommen müssen und die Realität sehen müssen, da wo es Ihnen auch wehtut. Das würde ich schon mal gerne sagen. Ein anderes Beispiel wäre, dass diejenigen, die in der Weiterbildung oder als Assistenzarzt, Assistenzärztin tätigen, sehr sich beklagen über all die schwierigen Situationen und den Druck, der auf sie ausgeübt wird, der ökonomisch motiviert ist. Wenn man dann schaut, ein weiterer Lebensweg, Berufsweg, sie kommen dann selbst in die Situation, dass sie profitieren von einer so ökonomisch ausgerichteten Medizin und entsprechend mehr Zuwendungen, Bonuszahlungen erhalten oder vielleicht selbst Chef einer wie auch immer gearteten Einrichtung sind und dann genau das selbst praktizieren, was sie noch vor kurzem verurteilt haben oder worüber sie gejammert haben. Die sollten wirklich aufwachen und sich mal überlegen, was sie da eigentlich machen und sie selbst dann nur vom Geld bestimmt sind. Also so etwas kann sicher keine gute Medizin sein. Und da muss man auch wirklich mal schauen, ob man sich immer dann noch im Spiegel angucken kann.
So, und jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Das ist aus meiner Sicht fast die wichtigste Frage. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Ärztinnen und Ärzte, beziehungsweise überhaupt arbeitende, Engagierte aus dem Gesundheitswesen, die den Ärztekodex unterstützen wollen, ganz konkret, die mitwirken wollen, dass der Ärztekodex stärker wird, was können die tun?
Ganz wichtig ist die Diskussion des Themas, das Bewusstsein auch in unterschiedlichsten anderen Gruppierungen zu schärfen, nicht nur in der Ärzteschaft, auch darüber hinaus, wirklich im gesellschaftlichen Rahmen zu diskutieren. Und damit meine ich jetzt nicht Patientenvereinigungen alleine, sondern auch vielleicht die Talkrunde, wo auch der Politiker, der Jurist oder eben ganz andere Berufsgruppen sitzen, dass man das wirklich rausträgt in die gesamte Gesellschaft und letztlich mit dem Ausgangspunkt all derer, die sich, und es sind über 42 Gesellschaften, Berufsverbände, Ärztekammern und so weiter, auch ja angeschlossen an den Ärztekodex, dass man über das hinaus noch eine viel größere Bewusstseinsschärfung zu dem Thema hat. Inwieweit der eine oder andere Arzt, Ärztin sich vernetzt, auch politisch oder diesbezüglich gute Kontakte bestehen. Es ist sehr schwierig. Wir haben das mit den Berufsverbänden, dem Berufsverband der Inneren Medizin und aber auch anderen in gemeinschaftlicher Arbeit immer wieder versucht, etwas zu erreichen. Aber vielleicht kann man darüber hinaus Partner finden, die dort noch mehr Einfluss haben. Und ich würde das sehr begrüßen, aus gleich welcher nicht nur medizinischen Richtung.
Liebe Frau Professor Schumm-Dräger, vielen Dank erstmal für diese vielen interessanten Einblicke. Ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem Gespräch schon mal gute Hintergrundinformationen vermitteln konnten, die bestenfalls bei dem einen oder der anderen ja auch ganz konkrete Hilfestellungen sein können oder ganz konkrete Ansatzpunkte liefern kann. Vielen Dank erstmal dafür.
Ganz herzlichen Dank, Frau Wasner, für dieses wirklich sehr nette und konstruktive Gespräch. Und ich freue mich, dass wir eben genau dieses Thema des Ärztekodex heute behandeln konnten. Ist doch so wichtig.
Ja, ich denke auch, dass das Thema Ökonomisierung in der Medizin damit noch lange nicht erschöpft ist. Und vielleicht werden wir es ja an dieser oder einer ähnlichen Stelle auch nochmal weiter aufgreifen. Gerne auch in dieser oder auch in erweiterter Besetzung. Also vielen Dank nochmal für diesen Input, liebe Frau Professor Schumm-Dräger.
Ganz herzlichen Dank, Frau Wasner, und alles Gute.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bleiben Sie uns treu. In 2 Wochen geht es weiter mit O-Ton Innere Medizin. Sie können uns ja abonnieren auf Spotify oder auf einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und noch ein letzter Hinweis. Wie immer haben wir weiterführende Informationen und Links in unsere Shownotes gestellt. Das war O-Ton Innere Medizin. Weitere Berichte zu diesen und anderen Themen finden Sie unter www.medicaltribune.de. Tschüss!
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.